Namen hatten ja damals eine ganz tiefe Bedeutung. Die wurden nicht nach dem Klang gewählt, sondern nach dem Inhalt. Und oft fasste der Name die ganze Berufung, das ganze Leben eines Menschen zusammen. Und Lazarus heißt, Gott hat geholfen oder Gott hilft. Also Lazarus muss erkannt haben, ja, ich brauche Hilfe. Zum Beispiel in Bezug auf all die Gebote, die jeder Mensch von uns übertritt, die Gebote, die Gott gegeben hat. Ich brauche Hilfe, ich brauche Vergebung. Und Lazarus erkannte offensichtlich, ja, Gott kann mir helfen. Er ist der Einzige, der mir helfen kann, und er nahm das in Anspruch. Seine Identität war also, Gott hilft. Das zeichnete ihn aus. Das war das, was ihn ausmachte, und deshalb wurde er so benannt. Interessant ist, dass Gott mit Lazarussen, mit Menschen, die ihn als seine Hilfe wählen, manchmal Wege geht, die kaum auszuhalten sind. Nehmen wir an, Lazarus hätte so ein T-Shirt angezogen, mit seiner Identität drauf, mit seinem Lebensstatement, damit es jeder sehen kann. Und er liegt jetzt da so vor dem Tor. Was die Bibel hier als Tor beschreibt, das ist ein riesiges Prunktor von einer Villa, von einem ganz schönen, ein ganz schönes Tor. Und stell dir vor, jetzt kommst du irgend von deiner Arbeit, es ist dein Arbeitsweg bei dieser Villa vorbei, und es ist, da liegt hier immer noch dieser Mann. Du weißt schon, du hast immer wieder gesehen, wie Leute rein und raus gehen. Aber offensichtlich lassen sie ihn nicht rein. Und du liest, Gott hilft. Und hier kommt in den Sinn, wie du gesehen hast, wie der hier hinkam. Die haben ihn einfach hingeworfen. Wahrscheinlich konnte er gar nicht gehen. Und sie wollten ihn weghaben, sie wollten ihn loshaben und warfen sie einfach ihn hin. Und du fragst dich, wieso nennt sich der Gott hilft? Gott hilft, hat Hunger. Hunger allein war ja schon ein Wahnsinn. Aber damals dachten viele Leute, ja, Hunger ist das Zeichen dafür, dass Gott ihn verlassen hat. Das ist die Strafe Gottes, der muss besonders schlimm gewesen sein. Und langsam schüttelst du den Kopf und denkst, wieso nennt sich der Gott hilft? Und dann siehst du die Geschwüre überall. So eiter, so richtig grausig. Nur oben siehst du nicht, ob er Geschwüre hat oder nicht, weil das T-Shirt überdeckt, das T-Shirt, wo drauf steht, Gott hilft. Die einzigen, die da rum sind, sind die Hunde, das sind Streuhunde, die galten als unrein. Das heißt, mit ihnen in Berührung zu kommen, das machte ihn nicht, also unrein vor Gott. Gott geht mit Lazarus manchmal Wege, die unfassbar sind. Fast ein Hohn. 30 Jahre später, also nachdem Gott diese Geschichte erzählt hat, schreibt Paulus Folgendes im Korintherbrief, 1. Korintherbrief. Bis zu diesem Augenblick leiden wir Hunger und Durst. Wir haben nicht genügend anzuziehen. Wir werden misshandelt und haben nirgendwo ein Zuhause. Wir plagen uns ab, um mit den eigenen Händen das tägliche Brot zu verdienen. Wenn wir beschimpft werden, segnen wir. Wenn man uns verfolgt, halten wir still aus. Beleidigt man uns, antworten wir freundlich. Und dann fasst er es so zusammen. Für die ganze Welt sind wir wie der letzte Dreck geworden. Der Müllhaufen, auf dem jeder seinen Unrat ablässt. Wenn wir heute schauen, weltweit betrachtet, dann kommen, was man so feststellen kann, kamen noch nie so viele Leute zum Glauben an Jesus Christus wie heute. Riesige Erweckungen passieren. Und genau gleich, so wie man das einschätzt, kamen noch nie so viele Leute während ihres Glaubens um wie heute. Noch nie wurden so viele umgebracht. Die alle gehen Lazarus-Wege. Vielleicht bist du auf einem Lazarus-Weg. Vielleicht ähnlich wie er hier. Du hattest Träume, du hast Gaben, aber da waren Menschen oder Umstände, die es dir verunmöglichen, das zu werden, was du bist, dass du an deinem Platz bist, wo du aufblühst. Vielleicht ist da eine Grenze der Armut, wie bei ihm, und mit dem Monat wird es eng und du weißt oft nicht, wie kriegst du das noch rüber. Oder die Grenze der Krankheit, die kann grausam sein. Lazarus-Wege. Durch die Seelsorge und Beratung weiß ich, dass einige von uns auf solchen Wegen sind. Ich erzähle Doris nie, wenn ich jetzt eine Beratung habe oder also wer da kommt, geschweige denn etwas über den Inhalt. Aber manchmal sage ich zu Doris, was ich diese Woche gehört habe, das ist so schrecklich. Es ist fast nicht zu fassen, was da alles für Leid zusammenkommt, nur in unserer Gemeinde. Lazarus-Wege. Die Reaktion eines normalen Vorarlbergers ist, wenn Gott so in Schwierigkeiten führt, ja, was habe ich falsch gemacht? Wo habe ich vielleicht etwas gemacht und jetzt kommt das? Oder der zweite Gedanke, ja, wo ist Gott? Vielleicht gibt es ihn doch nicht. Oder wenn es ihn gibt, dann meint er sicher nicht gut mit mir, sonst wäre ich nicht hier. Sonst würde es das nicht zulassen. Und es gibt Nöte wegen Eigenverschulden. Aber es gibt auch das andere, dass Gott uns Lazarus-Wege führt. Interessant ist, dass wir in der Bibel zwei Lazarusse haben. Der eine Lazarus wurde krank und Jesus hat ihn von den Toten auferweckt. Und der andere Lazarus ist unser Freund hier. Der wurde krank, voller Geschwüre. Und Entschuldigung, er verreckte. Aber man ließ nirgends, dass dieser Lazarus irgendwie schlechter gelebt hätte. Keine Spur. Gott oder Jesus selber fasst sein Leben mit drei Worten zusammen. Im Paradies, was Patrick gelesen hat, heißt es, Abraham aber sprach zum reichen Mann, mein Kind, denk daran, dass du schon in deinem Leben alles Gute bekommen hast. Und jetzt Lazarus aber nur das Schlechte. Nur das Schlechte. Drei Worte stehen über seinem Leben. Und die logische Frage ist natürlich, ja, warum? Wieso handelt Gott so? Was hat er vor? Und interessant ist, dass Gott hier keine Antwort gibt auf die Frage. In anderen Bibelstellen gibt es Teilantworten, aber hier null, sondern er gibt den Fokus ganz woanders hin, nämlich wie es nachher weitergeht. Und er zeigt die Lazarusreise, nenne ich das, und den Lazarusort. Lazarus stirbt. Es wird nicht mal beschrieben, dass er beerdigt wurde. Lazarus sterben oft wie solche, die Gott nicht kennen. Bei einem Autounfall, die Helfer erkennen wahrscheinlich kaum, ob es jetzt ein Christ war oder ein Nichtchrist. Und es ist auch nicht so, dass Lazarus, also Menschen, die Gott in sich haben, immer in Ruhe sterben, in einem Frieden und gottlose Menschen immer in Unruhe. Wir dürfen auch nicht verwundert sein, wenn wir als Christen dann in der letzten Wegstrecke, kurz vor dem Tod, auch Angst haben, weil der Tod ist auch dann noch ein Feind. Der ist unser Feind. Aber, und das ist jetzt gewaltig, Lazarus sterben nicht alleine. Das lesen wir in Vers 22, da heißt es, der Arme starb, eben Lazarus, und die Engel trugen ihn an den Ort, wo das ewige Freudenmahl gefeiert wird, eben ins Paradies. Also wir dürfen wissen, wenn wir sterben, dann werden wir abgeholt von Engeln. Wir gehen nicht alleine durch das Todestor. Das sind Engel, die kennen sich aus in der Himmelswelt. Und die führen uns ins Paradies. Service. Das finde ich cool. Lazarusreise. Wir werden abgeholt. Sobald die Grenze überschritten ist, ist ein großer Unterschied. Wir sind nicht alleine. Dann kommen wir zum Lazarusort. Als Paradies wird es beschrieben. In der Predigt vor 3 Wochen sagte ich, ja, aufs Paradies, da freute ich mich früher gar nicht, weil ich dachte, ja, das wird sicher langweilig. Schon der Gedanke, dass da nichts Böses sein wird, war mir irgendwie ungeheuer. Stell dir mal einen Actionfilm vor und es gibt nichts Böses oder einen Krimi, wo alle nur Gutes tun, oder irgendein Western, Science Fiction, Drama, alles. Wenn Leute nur Gutes tun, das wird todlangweilig. Das war mein Gedanke. Aber das Problem ist einfach, ich war noch nie dort und mir fehlt Einsicht ins Paradies. Aber Gott hat auch ein Problem. Er war und ist dort, aber er hat das Problem, wie bringt er uns das bei, was dort ist? Das ist dasselbe, wie wenn wir einer Ameise das Betriebssystem eines Computers erklären wollen. Ja, das wird schwierig. Und Gott hatte einen Weg. Er nahm einen Menschen, den Johannes, und ließ ihn Einblick haben ins Paradies, in den Himmel. Er hat dann die Offenbarung geschrieben. Aber da sehen wir, das war auch relativ schwierig. Schon als Johannes ankam und das erste Mal das sah, fiel er um wie tot. Und dann, wenn wir die Offenbarung lesen, dann lesen wir immer, ja wie? Oder Johannes musste beschreiben, was er sah. Dann sagen wir, ja, wie, es ist wie. Und wir lesen die Offenbarung, was? Es ist ein schwieriges Unterfangen, aber ich möchte 3 Dinge heute betrachten, die klar sind. Also klar, mindestens die wir uns vorstellen können. Eine Sache, die immer wieder betont wird, ich habe euch 10 verschiedene Stellen im Manuskript, weil offensichtlich das Gott ganz wichtig war, dass wir das wissen, es wird eine unheimliche Freude sein im Paradies. Wir werden uns freuen. Das Wort von fröhlich, überschwänglich, Jubel, glückselig. Einfach, wir werden eine riesige Freude haben. Eine Stelle gefällt mir da besonders. Ihr werdet Freudesprünge machen wie Kälber, die man auf die Weide lässt. Also ich wuchs neben einer landwirtschaftlichen Schule auf und ich habe das gesehen, wie das ausschaut. Wenn die Kühe und Kälber nach dem langen Winter das erste Mal auf die Weide dürfen, das ist ein Gaudi. Die springen rum, die hüpfen aufeinander, das ist so lustig und es steckt sogar an die Freude. wir werden mal so springen. Und wenn ich das so euch anschaue, bei einigen kann ich es mir noch vorstellen, Markus, Philipp und so. Aber bei einigen, da bin ich schon gespannt, wie das ausschaut, wenn wir dann so wie Kälber rumhüpfen. Schaut euch mal an, so in der Runde, und stellt euch mal vor, wir werden mal da rumhüpfen, vor Freude. Gott war so wichtig, dass uns das klar ist, dass er in ganz verschiedenen Stellen durch die ganze Bibel immer wieder das betont. Es wird eine riesige Freude für die, die bei ihm sein werden. Das Zweite, wir werden seine Herrlichkeit sehen. Einmal im Urlaub stand ich um 3 Uhr morgens auf. Ich wollte einfach so mit Gott zusammen sein, setzte mich an den See und dann erlebte ich etwas vom Schönsten, was ich je erlebt habe. Es kamen so Wolken auf und dann kam der Sonnenaufgang hinein und das war so ein herrliches Schauspiel. Es ist unfassbar. Die Wolken leuchten richtig, der See widerspiegelt, die Sonne leuchtet und ich war auch beleuchtet. Ich war so mittendrin, es war mitten im Geschehen. Es war so herrlich. Ich dachte, ja, klar kann man jetzt das filmen. Ich hätte sogar die Filmkamera dabei gehabt, aber ich wusste, man kann es nicht einfangen. Es ist so etwas Schönes. Und ich sage, wir werden mal seine ganze Herrlichkeit sehen. Wir werden mal bei ihm sein. Vater, ich will, dass die du mir gegeben hast, dort sind, wo ich bin. Sie sollen bei mir sein, damit sie meine Herrlichkeit sehen. Ich habe nur einen Sonnenaufgang gesehen, einen kleinen Ausschnitt, und dann werden wir die ganze Herrlichkeit sehen. Das muss fantastisch sein. Ein drittes, was ich erwähnen möchte, wir werden Jesus selber sehen. Aber wir wissen, wenn es offenbar ist, werden wir Jesus ähnlich sein, denn wir werden ihn sehen, wie er wirklich ist. Was muss das für eine Schönheit sein, wenn wir Jesus sehen? Jetzt habe ich nur ein klein wenig von der Schöpfung gesehen. Das ist schon so herrlich. Aber dann werden wir den Schöpfer sehen, der das alles gemacht hat. Wir werden Jesus sehen, der für uns gestorben ist. Wie ich die Bibel verstehe, wird er noch die Male haben in seinen Händen. Wir werden sehen, er ist für uns gestorben. Und wir werden mal ihm begegnen. Statt eine Antwort zu geben auf diesen Lazarusweg, weshalb geht Gott mit unserem Freund, mit diesem Lazarus, so einen brutalen Weg, lenkt er die Sicht auf das, was kommt, auf die Lazarusreise und auf den Lazarusort, wo unheimliche Freude sein wird, wo auch Lazarus, wir alle die Herrlichkeit sehen werden, wo wir Jesus Christus sehen werden. Ihr kennt es sicher so auf den Bergen, diese Panoramakarten. So schön, da kann man hinstellen und dann schauen, okay, das ist da Mittagsspitze, das muss der sein und so. Lustig ist, wenn es Nebel ist, dann sehen wir gleich die Karte, können das alles lesen und wenn wir dann aufschauen, sehen wir keinen einzigen Berg. Wir sehen nur weiß. Aber nur weil wir keinen Berg sehen, heißt es nicht, dass da kein Berg ist. Und so ist es wichtig, dass wir den Berg sehen, den Lazarusort, ich sage jetzt mal die Lazarusspitze. Ob wir, auch wenn wir sie nicht sehen, wir leben jetzt hier, wir sehen die Ewigkeit nicht, aber dass wir es innerlich vor uns sehen. Früher dachte ich, die Christen, weil sie Angst haben oder weil sie nicht den Mut haben, hinzuschauen bei Problemen, vertrösten sie sich einfach auf die Ewigkeit. Ja, dann ist es dann besser. Und es gibt solche Menschen, aber das ist Missbrauch. Es ist nicht das, was die Bibel meint, dass wir es als Ausrede nutzen, um nicht die Dinge hier zu regeln. Aber wenn ich die Ewigkeitsperspektive nicht vor Augen habe, mache ich den genau gleichen Fehler. Bin ich genau gleich schlimm wie die, die es missbrauchen. Ich falle einfach auf der anderen Seite des Pferdes runter. Und die Folgen sind genauso fatal wie bei dem, der es missbraucht, weil ich sehe die Realität nicht. Das größte Anliegen, das Gott hat in diesem Zusammenhang, ist, dass wir erkennen, hey, nach dem Tod geht es weiter. Lebe mit Ewigkeitsperspektive. Der reiche Mann, um den es vor 3 Wochen ging, der starb und kam vor Jesus und konnte sagen, schau all meine Taten an, alle guten Werke, was ich getan habe, alles, was ich gemacht habe in meinem Leben. Und Jesus wird hingehen, so lesen wir es in der Offenbarung, und wird diese Menschen nach ihren Werken richten. Das Problem ist nur, auch wenn wir noch so gut gelebt haben, es wird nie reichen, vor diesem heiligen Gott zu bestehen. Und ich lese euch da eine Stelle von der Offenbarung. Dann sah ich einen großen weißen Thron und Jesus Christus, der darauf sitzt. Die Erde und der Himmel flohen bei seinem Anblick und verschwanden für immer. Und ich sah alle Toten, hohe und niedrige, vor dem Thron stehen. Die Bücher wurden geöffnet, in denen alle Taten aufgeschrieben sind. Dann wurde noch ein Buch aufgeschlagen, das Buch des Lebens. Die Toten wurden gerichtet nach ihren Taten, die in den Büchern aufgeschrieben waren. Alle empfingen das Urteil, das ihren Taten entsprach. Alle, deren Namen nicht im Buch des Lebens standen, wurden in den Feuersee geworfen. Das ist die Hölle, der Ort der Qual. Demgegenüber hatte Lazarus Gott als Hilfe gewählt zu seinen Lebzeiten. Er hat Gott aufgenommen. Und wenn er stirbt, wenn wir als Lazarus sterben, dann werden wir vor Gott stehen und sagen, ja, schau mein Werk an. Ich habe das in Anspruch genommen, was Jesus Christus für mich getan hat, dass er gestorben ist, dass er für mich auferstanden ist. Und Gott wird sagen, ja, Jesus Christus habe ich schon gerichtet. Ich brauche dich nicht mehr zu richten. Komm in mein Reich. Da gibt es Verse wie zum Beispiel Johannes 14, was Jesus sagt, und wenn alles bereit ist, werde ich kommen und euch zu mir holen, dann werdet auch ihr da sein, wo ich bin. Also ganz wichtig, nimm in Anspruch, was Jesus Christus anbietet. Bedenke, dass einmal der Tod kommt oder das Leben das kürzeste ist, dass es erst nachher beginnt. Und nimm das an, dieses Angebot. Ein anderer Aspekt, den uns die Bibel gibt, ist, dass wir uns nicht so aufhalten lassen von Ungerechtigkeiten auf dieser Erde. Das Leben ist ungerecht. Es beginnt schon bei der Geburt, in welchem Kontinent ich geboren wurde, in welchem Haus, mit welchen Gaben, mit welcher Gesundheit und so weiter. Das Leben ist ungerecht. Und interessant ist, wie Paulus, der eben als Müll behandelt wurde von den Leuten, wie er das anschaut. Er sagt, ich bin überzeugt, was wir in der gegenwärtigen Zeit noch leiden müssen, fällt überhaupt nicht ins Gewicht im Vergleich mit der Herrlichkeit, die Gott uns zugedacht hat und die er in der Zukunft offenbar machen wird. Das war was Paulus sogar fröhlich sein ließ. Weshalb er fröhlich durch das Leben ging, obwohl, was wir vorher gelesen haben, er als Dreck, als Müll behandelt wurde. Wir sollen diese Ewigkeitsperspektive vor Augen halten und unsere Ungerechtigkeiten, die wir leiden müssen, in diesem Verhältnis sehen. Wir sollen auch davon reden, untereinander, dass wir uns immer wieder daran erinnern. Hey, nach dem Tod geht es weiter. Dass wir einander diese Perspektive zusprechen. Und dieser Vers stammt aus dem, dass oder ist da entstanden, wo Paulus den Thessalonichern erklärt, hey, wie das sein wird, wenn sie sterben werden und wie es dann weitergeht. Und dann sagt er am Schluss, hey, und jetzt ermutigt euch mit diesen Gedanken. Oder Jesus sagt in Bezug auf die Ewigkeitsperspektive, hey, sammelt euch Schätze im Himmel, weil da könnt ihr es eine Ewigkeit lang genießen und davon profitieren. Zum Beispiel in Bezug auf die Zeit. Wie viel Zeit will ich eigentlich verbrauchen, um mich unterhalten zu lassen? Natürlich haben wir die Freiheit dazu, aber will ich das wirklich in Anbetracht dieser Perspektiven? Oder wie will ich das? Wie oft will ich das? Oder materielle Güter, wie will ich die einsetzen in Bezug auf die Ewigkeit? Jesus sagt, hey, denkt daran, setzt es so ein, dass es euch eine Ewigkeit lang nützt. Oder unsere Beziehung. Ich denke jeweils, ja, mit den Christen bin ich dann eh eine Ewigkeit lang zusammen. Also dann will ich schon jetzt mit allem bereinigt sein. Wenn ich dann sonst im Himmel gerade neben dieser Person bin, dann das ist blöd. Und es ist schön, einfach, wenn wir sagen, ich habe alle Beziehungen bereinigt. Es ist nichts da. Partnerwahl und so weiter, dass wir alles aus dieser Perspektive heraus entscheiden und tun. Aber weil wir eben im Nebel stehen und nur auf der Panoramakarte sehen, okay, da gibt es so ein Lazarus, eine Lazarusspitze, müssen wir uns eben Hilfen schaffen, dass wir immer wieder diese Spitze vor Augen haben und nicht eben uns verlieren im Nebel. Eine Hilfe habt ihr im Flyer, dass er jeden Tag eine Stelle liest. Das sind alles Stelle, wo es über die Freude geht. Es würde noch viel mehr geben, aber einfach eine Stelle, ein Aspekt, wow. Wir sollen und dürfen uns freuen, wenn wir das geklärt haben mit Jesus. Eine andere Anregung habe ich für die Kleingruppen. Ich habe 12 Aspekte zusammengestellt, einfach was wir mal im Himmel tun werden. Und ich habe vor allem etwas, die eher weniger Bekannten genommen. Ich weiß nicht, ob uns bewusst ist, dass wir da juristische Aufgaben haben werden und so weiter. Also, das wird ein spannender Austausch. Es ist so gedacht, dass dann jeder von diesen Aspekten einen nach Haus nehmen kann und wir das einfach uns vor Augen halten. Also wenn du nicht in einer Kleingruppe bist, ich kann dir nur empfehlen, such eine Kleingruppe. Ganz allgemein jetzt gesagt, such eine Kleingruppe, du verpasst etwas. Und wenn du in einer Kleingruppe bist, aber irgendwie ist es träge, dann bete für den Leiter oder die Leiterin. Kleingruppenleiter zu sein ist gar nicht so einfach. Sie investieren viel, die Leiter. Sie treffen sich jeden Monat, um zugerüstet zu werden. Georg macht das. Aber das ist Arbeit und das ist nicht immer so einfach. Bete für den Leiter. Und wenn es nicht besser, wenn du immer noch denkst, ja, irgendwie, dann sprich den Leiter an und sag, hey, wie kann ich dich da unterstützen? Kleingruppen sind ganz tolle Gefäße, wo wir einfach das Leben teilen können. Und eben dieser Abend wird sicher total spannend für die, die das vertiefen, weil wir uns darin fördern, eben diese Lazarusspitze zu sehen, mitten in unserem Leben, in unserem Alltag. Und ich möchte jetzt auch dafür beten, dass Gott uns da diese Gnade schenkt. Ja, danke, Jesus Christus. Du gibst uns eine absolut gewaltige Perspektive. Ich möchte zuerst für die beten, die dich noch nicht als Hilfe im Kern angenommen haben, die auf ihre eigenen Werke bauen und gar nicht so in dir eins sind. Du kannst schenken, dass sie einfach diesen Schritt tun und kannst schenken, dass sie Kinder von dir werden, dass sie dich ins Herz lassen und dass auch sie, wenn sie einmal sterben, nicht verdammt werden, nicht ins Gericht kommen, sondern bei dir sind. Und danke für alle, die wir wissen dürfen, auf diese übernatürliche Art, ja, wir sind mal bei dir. Schenk, dass wir diese Perspektive täglich vor Augen haben, weil sonst können wir nicht weise Entscheidungen fällen. Und schenk, dass wir mit dieser Perspektive heute, morgen, einfach durch diese Woche gehen und weit darüber hinaus, dass unser Denken durchdrungen ist mit dem Ziel von dieser Lazarusspitze. Und du kannst einfach uns diese Freude schenken, dass wir diese, in dieser Vorfreude einfach fröhlich den Weg gehen dürfen. Amen.